WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Mit Thomas Koch und einer Radiostunde, in der es später darum gehen wird, wie Eltern und Kinder Hilfe von einer sogenannten Diabetes-Nanny bekommen, wenn die Zuckererkrankung bei Kindern diagnostiziert wurde. Jetzt geht es um die Fragen, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Darf man noch Negerkuss oder Mohrenkopf sagen? Und war meine Oma eine Rassistin, als sie mir sagte, Junge, wasch die Apfelsine, die haben Neger gepflückt? Antworten auf diese Fragen hat Marianne Bechhaus-Gerst. Sie ist Professorin am Institut für Afrikanistik an der Kölner Universität und hat mit Studenten eine Ausstellung gemacht, die genau diesen Titel trägt. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Guten Morgen, Frau Bechhaus-Gerst.
Guten Morgen.
Kannten die Studenten dieses Spiel noch, was dahinter steht? Denn vielleicht wissen es viele auch nicht. Das war ist immer noch ein Kinderspiel, ein Fangspiel.
Genau.
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Und wenn er kommt und wenn er kommt, dann laufen wir.
Dann laufen wir. Ja, es war nicht allen bewusst, dass hier möglicherweise Afrikaner gemeint sind mit dem schwarzen Mann. Einige dachten, der Schornsteinfeger verbirgt sich dahinter. Es gibt ja noch andere schwarze Männer. Aber bekannt war es eigentlich schon, wie die meisten Kinderlieder oder Spiele, die in diesem Zusammenhang entstanden sind.
Mhm. Aus welcher Zeit stammt es?
Das stammt aus der Kolonialzeit, aus der Deutschen, also ist so zwischen 1818 und 1914 entstanden.
Jetzt haben Sie eine Ausstellung gemacht, die genau diesen Titel trägt. Was zeigt die Ausstellung?
Die Ausstellung zeigt, wie Afrika in unserer Alltagskultur dargestellt wird. Die Ausstellung ist in verschiedene Abteilungen unterteilt, zum Beispiel eine heißt der essbare Afrikaner, da sieht man dann den berühmten Negerkuss, der ja eigentlich nicht mehr so heißt, sondern Schokokuss, den Mohrenkopf und andere essbare Esswaren, die die Bezeichnung Neger, Mohr oder dergleichen tragen.
Also sehr alltägliche Dinge?
Genau, mit hohem Wiedererkennungswert. Das ist das Entscheidende bei dieser Ausstellung.
Ein Bilderbuch haben Sie auch mitgebracht. 10 kleine Negerlein. Kennt auch jeder die Geschichte. Es werden immer weniger. Das sieht so aus, als wäre es recht alt von der Aufmachung her, wenn ich mir die Zeichnung angucke. Hier wird Holz gehackt, 7 kleine Negerlein mitsamt dem Hündchen Rex, die hackten Holz, doch eins wurde krank, da waren es nur noch 6.
Genau, die Ausgabe, die ich Ihnen mitgebracht habe, stammt aus den 60er Jahren, aber es wird auch heute noch, also im Jahr 2007, wieder aufgelegt. Also insofern ist es ein aktuelles Buch.
Mhm. Sie haben das mit Studenten gemacht, diese Ausstellung, die Dinge zusammengetragen. Was waren das für Diskussionen, die Sie geführt haben und wann haben Sie festgestellt, lasst uns etwas darüber machen, das ist so wichtig, dass es eine Ausstellung verdient?
Ja, das hat sich wirklich im Laufe des Seminars erst ergeben, wenn man einmal anfängt, darauf zu achten, wie Afrika oder vor allen Dingen natürlich auch Afrikanerinnen und Afrikaner in unserer Alltagswelt dargestellt werden, dann findet man ganz schnell Ausstellungsgegenstände, sag ich mal, ob aus der Werbung, ob in Möbelhäusern. Und so ist es eigentlich auch während des Seminars passiert, dass dann die Studierenden immer mehr Gegenstände mitgebracht haben und wir nachher wirklich einen Berg von Exponaten auf dem Tisch hatten und fast zwangsläufig dann die Idee entstand, warum machen wir daraus nicht eine Ausstellung?
Was hat Sie als Afrikanistin da besonders erstaunt von den Dingen, die da ankamen?
Eigentlich vor allen Dingen die Masse. Wenn man macht sich oder wir haben alle festgestellt, dass wir uns, obwohl wir in diesem Fach studieren oder beruflich tätig sind, uns recht wenig Gedanken darüber gemacht hatten, wie eigentlich die populäre Wahrnehmung von Afrika ist. Und ich glaube, das hat uns alle am meisten schockiert in dem Moment, dass es durchaus sehr präsent ist, aber eben immer in bestimmter Weise präsent ist.
Es gibt Dinge, Sie haben gerade Möbel angesprochen, wahrscheinlich meinen Sie diese Figuren von Musikern, ne?
Zum Beispiel diese Musikerfiguren.
Dann gibt es Trompeter und den Saxophonspieler in Schwarzen.
Genau. Dann gibt es solche Dienerfiguren, die gab es auch schon vor 100 Jahren, die gibt es heute auch wieder. Das ist ein Afrikaner meistens in einer Dienerlivree, der hat ein Tablett in der Hand, auf das man dann sein Telefon oder seine Visitenkarten legen konnte oder kann. Aber es gibt auch noch rassistischere Darstellungen, beispielsweise Skulpturen einer nackten Afrikanerin, die eine Glastischplatte trägt. Also sowas findet man auch ganz aktuell in Möbelhäusern.
Mhm. Wie konnte dieses koloniale Bild, was ja jetzt wirklich fast 100 Jahre zurückliegt, als es entstanden ist, so lebendig bleiben?
Das hat sicherlich wie alles sehr viele Gründe, aber ein wichtiger Grund, den wir ausgemacht haben, liegt sicherlich darin, dass die Kolonialzeit für das Deutsche Reich abrupt mit dem Ende des Ersten Weltkrieges zu Ende ging. Und ja, sich dann irgendwo diese Wahrnehmung festsetzte, die Kolonialzeit war kurz und unerheblich und man muss sich damit nicht auseinandersetzen. Dann kam der Nationalsozialismus und über die dann nach 1945 erfolgte intensive Auseinandersetzung mit der Nazizeit hat man die Kolonialzeit mehr oder weniger für viele Jahrzehnte vergessen.
Deutschland hat, Sie haben es angesprochen, die Kolonien früher verloren als die meisten anderen europäischen Länder. Nach dem Ende des verlorenen Ersten Weltkriegs wurden sie den Deutschen weggenommen, wird man, würden viele sagen, historisch, oder als Strafe wurden sie ihnen weggenommen. Nun könnte man meinen, da ist ja besonders, ist ja viel mehr Zeit vergangen in Deutschland, um da einen Abstand zu schaffen, einen historischen Abstand, als in den anderen europäischen Ländern. Wie fällt da ein Vergleich aus? Haben Sie das auch mal untersucht?
Die anderen europäischen Länder wie England und Frankreich hatten ja noch sehr viel länger Kolonien, bis in die 50er, 60er, im Fall von Portugal sogar bis in die 70er Jahre. Und diese Länder mussten sich ja sehr intensiv in diesem Prozess der Dekolonisation mit ihren Kolonien und dann ehemaligen Kolonien auseinandersetzen. Und dieser doch sehr langwierige Prozess, der ist in Deutschland nicht erfolgt durch dieses abrupte Ende der Kolonialherrschaft. Und insofern haben sich diese Länder sehr viel intensiver mit ihrer Kolonialgeschichte auseinandersetzen müssen. Nicht immer auf kritische Art und Weise, das muss man schon auch sagen. Dazu kommt, dass in diesen Ländern wie England und Frankreich auch die Präsenz von Menschen aus den Kolonien sehr viel stärker war und ist, als das in Deutschland der Fall war. So musste man sich hier eben auch nicht mit der Präsenz von schwarzen Deutschen in der Weise auseinandersetzen, wie man in England oder in Frankreich mit schwarzen Franzosen oder schwarzen Engländern umgehen musste.
Das heißt, dass diese Dinge, die Sie in der Ausstellung zeigen, Alltagsgegenstände, Sie haben gerade ein paar beschrieben, auch in den Ländern eher für Erstaunen sorgen würden oder sie nicht so diese Akzeptanz hätten wie bei uns?
Ich denke, es gibt eine sehr viel größere Präsenz von schwarzen Engländern beispielsweise oder schwarzen Franzosen, die so stark ist in Hinblick auf eine ja auch Lobbybildung, dass man dort sehr viel vorsichtiger sein muss mit solchen rassistischen Darstellungen beispielsweise. Als in Deutschland, wo einfach die Lobby nie so stark war der schwarzen Menschen in Deutschland.
Man kann sich auch die Fußballnationalmannschaften angucken und dann hätte man ein ganz anderes Bild von 10 kleinen Negerlein, weil das in Frankreich oder in England ja auch Volkshelden sind.
Sind auf der einen Seite Volkshelden, aber der Rassismus im Fußball ist auch in England oder in Frankreich oder auch in den Niederlanden durchaus sehr stark, wie man immer wieder hört.
Am Institut für Afrikanistik sind sicherlich auch viele Afrikaner und Afrikanerinnen. Wie reagieren die darauf, wenn sie das sehen, was hier als Bild von Afrika immer noch in den Köpfen und in den Möbelhäusern ist, auch zum Beispiel und in den Buchläden?
Ja, durchaus mit Entsetzen und auch von außerhalb der Universität bekomme ich häufiger Anfragen, wenn es um solche rassistischen Darstellungen geht. Ja, kann man da irgendwas unternehmen? Hat man da eine rechtliche Grundlage, gegen solche Darstellungen zu klagen? Also eine sehr beliebte Darstellung ist der Eismoor. Ich weiß nicht, ob das so präsent ist. Das ist ein Eis mit Schokoladenüberguss. Da findet man also recht häufig solche Tafeln, wo man dann da steht dann Eismoor und darunter ist ein Afrikaner so in typisch rassistischer Darstellung. Aufgeworbene Lippen, rollende Augen, große Ohrringe, der also Werbung für seinen Eismoor macht. Und das sind solche alltäglichen Gegenstände, wo dann also auch schon Anfragen eben von Afrikanerinnen und Afrikanern kommen. So, wie kann ich mich gegen so eine Darstellung zur Wehr setzen?
Sie waren mit dieser Ausstellung auch unterwegs, auch nicht nur in klassischen Ausstellungsgebäuden, also nicht in Museen. Ist sicherlich auch keine Ausstellung, die ins klassische Museum gehört. Was haben Sie da erlebt?
Ja, also das ist, wie Sie schon richtig sagen, gerade das Ziel dieser Ausstellung, an Orte zu gehen, wo die Leute gewissermaßen zwangsläufig damit konfrontiert werden. Weil wir nicht nur die Leute erreichen wollen, die sich ohnehin kritisch mit Rassismus und so weiter auseinandersetzen. Und was wir vor allen Dingen erlebt haben, ist wirklich immer so diese plötzliche Selbstreflexion, dass die Leute sagen, ja, da habe ich mir wirklich noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ist tatsächlich rassistisch. Also wie der Kannibalenwitz, über den ich immer gelacht habe, oder eben auch so ein Kinderbuch wie 10 kleine Negerlein oder auch andere. Stimmt, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Das ist eigentlich die häufigste Reaktion, dass also irgendwie so ein Prozess in Gang gesetzt wird durch diese Massierung mit solchen Alltagsgegenständen. Infolge dessen die Leute überhaupt zum ersten Mal anfangen, darüber nachzudenken, was sind ihre Alltagsbilder von Afrika?
Es gibt Berührungspunkte, da könnte man dieses Bild verändern. Also man fährt, viele fahren in afrikanische Länder, um Urlaub zu machen. Es gibt jede Menge Berichterstattung über Afrika, über die aktuellen Probleme, die Afrika hat. Viele Menschen sehen das in den Nachrichten. Warum sind diese aktuellen Bilder und Eindrücke nicht stark genug, dass sie dieses alte koloniale Bild überlagern und verändern?
Da muss man sich natürlich fragen, was diese aktuellen Afrika-Bilder sind, die vermittelt werden. Hauptsächlich hört oder sieht man über Afrika ja etwas, wenn es besonders starke Krisen gibt, wie Hunger, Krieg, Bürgerkrieg zum Beispiel. Ansonsten ja eigentlich eher wenig. Und meiner Meinung nach verstärken diese Berichte über Hunger und Krieg eigentlich diese traditionellen Afrika-Bilder. Denn das ist ja im Grunde das, was man in der Kolonialzeit schon versucht hat zu vermitteln. Afrika ist unfähig, sich selbst zu entwickeln. Deswegen muss der weiße Mann in Anführungszeichen dahin gehen und mit seiner starken Hand den armen Afrikanern helfen. Und im Grunde genommen ist das, finde ich, noch immer noch ein ähnliches Bild. Wenn man immer nur diese Bilder von Krieg, Hunger und so weiter, AIDS, natürlich auch ein sehr verbreitetes Thema in den Medien. Wenn man immer nur diese Bilder sieht, werden diese alten Klischees nur noch verstärkt.
Was ist die Alternative dazu?
Die Alternative dazu ist es, zu zeigen, dass es eben auch anderes gibt in Afrika, dass es ein modernes Afrika gibt, das aus Großstädten, Hochhäusern besteht, dass es Wissenschaftler in Afrika gibt, dass es alles das gibt, was es auch in den sogenannten Ländern der ersten Welt gibt in Afrika. Viele Menschen haben immer noch die Vorstellung, ganz Afrika besteht aus Strohhütten zum Beispiel. Und der typische Afrikaner lebt also in einem kleinen Dorf in seiner Strohhütte. Und das wird natürlich dann durch solche Beiträge, die es dann im Gegensatz auch gibt, solche eher folkloristischen Beiträge, auch noch verstärkt. Nicht? Also Afrikaner lebt in Strohhütten, das haben die meisten noch im Kopf. Aber es gibt Großstädte in Afrika mit Hochhäusern, Verkehr und so weiter, wie es das hier auch gibt. Aber das sieht man nicht. Das ist nicht präsent.
Was man sieht, zeigt auch André Heller über Afrika. Er ist mit einer Revue unterwegs, ein afrikanisches Zirkusereignis, so beschreibt er es. Wild, exotisch, erotisch, anders, Afrika, Afrika, so ist das überschrieben. Und man hat fast das Gefühl, dass der Begriff animalisch so mit Mühe und Not nicht auftaucht in der Beschreibung. Ich nehme an, dass dass Sie Probleme damit haben mit dieser Revue.
Ja, wir hatten gerade darüber eine Diskussion in meinem Seminar in diesem Semester, wo es wirklich um die Frage ging, dürfen wir da reingehen in die Show.
Waren Sie drin?
Nein, ich war nicht darin, weil genau aus diesen Gründen, die Sie nennen, weil für mich hier dieses koloniale Afrika so sehr stark wieder neu inszeniert wird durch diese Revue. Und ich mir das eigentlich nicht antun möchte, muss ich ehrlich gestehen.
Also wirklich aus inhaltlichen Gründen gehen Sie nicht hin und sagen, das wird mir wahrscheinlich nicht gefallen.
Ich meine, es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite sind wirklich sehr stark diese alten Klischees, Afrika ist wild, animalisch und eben genau das Gegenteil von intellektuell und so weiter da. Das ist der Grund, warum ich mir diese Revue nicht ansehe. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich absolut legitim, dass die afrikanischen Darstellerinnen und Darsteller mit dieser Inszenierung dieses wilden Afrikas gutes Geld verdienen.
Ist es nicht so was, wenn man jetzt Deutschland auf Bayern reduziert, was ja viele auch als Bild haben, Lederhosen, Dirndl, Hosen, Schuhplattler und wie es alles heißt, das ist Deutschland. Wir alle wissen, dass das natürlich nicht Deutschland ist. Ist das etwas Ähnliches, was den Blick auf Afrika ausmacht?
Es ist etwas Ähnliches, weil es eine Reduzierung darstellt, aber es ist natürlich auch etwas anderes, denn die Darstellung oder die Repräsentation der Deutschen als Bayern hat keinen Einfluss im Grunde genommen. Es hat keinen Einfluss auf Machtverhältnisse oder dergleichen. Aber die Darstellung der Afrikaner als animalisch, nicht intellektuell und so weiter hat sehr viel mit Macht zu tun. Denn diese Menschen, die eben im Grunde genommen dann als so unterentwickelt dargestellt werden, über die können wir uns Macht aneignen.
Wie wird diese Macht ausgeübt?
Sie wird in wirtschaftlicher Hinsicht ausgeübt. Sie wird dadurch ausgeübt, dass wir definieren, was ein schwarzer Mensch tun darf, sein darf und so weiter. Also vielleicht, um das an einem Beispiel zu erläutern, es ist immer noch sehr häufig so, dass ein Afrikaner, der mit einem größeren Auto durch die Gegend fährt, angehalten wird und als Drogenhändler verdächtigt wird. Nicht? Das hat etwas mit Macht zu tun. Wir definieren, ein Afrikaner kann keinen guten Job haben, um sich so ein großes Auto zu kaufen. Also muss es ein Verbrecher sein.
Also andersrum gedacht, wäre Afrika ein blühender Kontinent, wird man das als Folklore sehen?
Ja, vielleicht. Wäre die Kolonialgeschichte nicht passiert. Ich meine, das ist, so würde ich schon sagen, immer noch ein Erbe der Kolonialgeschichte, einer Zeit, in der man Afrikanerinnen und Afrikaner in einer bestimmten Weise sehen wollte, um diese koloniale Eroberung auch zu legitimieren. Wenn man Afrikanerinnen und Afrikaner als gleichberechtigt angesehen hätte, hätte man keinen Grund gehabt, vor sich selbst eine koloniale Eroberung zu rechtfertigen. Also musste man sie zunächst mal klein machen, degradieren, um genau das zu rechtfertigen vor sich selbst.
Gibt es die Umkehrung davon auch, was so vielleicht das positive Multikulti-Bild des Afrikaners ist, das viele im Kopf haben? Die können so toll tanzen, die können alle trommeln, die sind so gut drauf, haben so eine tolle Beziehung zur Natur und dem Übersinnlichen und sind dazu noch animalische Liebhaber. Meine Güte, was für tolle Menschen.
Also ich kenne eine ganze Reihe Afrikaner, die wirklich diese Frage nicht mehr hören können, ob sie jetzt mal was vortrommeln, weil sie nämlich noch nie eine Trommel in der Hand hatten.
Ja, eben.
Also das ist schon ziemlich heftig, nicht immer.
Letztendlich auch eine gewisse Form, eine spezielle Form von Rassismus?
Absolut, ja. Es ist eine Form von Rassismus, die zunächst mal natürlich positiv daherkommt. Mhm. Es gibt ja auch durchaus also positive Klischees. Aber auf der anderen Seite, wir haben eben dieses Animalische angesprochen, ist das natürlich auch wieder so eine Reduzierung. Es ist auf jeden Fall nichts Intellektuelles, was man den Afrikanern zuschreibt, sondern es ist vielleicht gerade noch die Musik, die sie im Blut haben angeblich. Eine andere zunächst mal positiv erscheinende Stereotype ist der Sport. Aber das kennen wir auch alle aus der Berichterstattung, wenn dann immer wieder erzählt wird, ja, die können ja deswegen so schnell rennen, weil sie ja immer schon so morgens barfuß kilometerweit mit ihrer Aktentasche zur Schule laufen mussten. Also das sind so diese ganzen dann im Grunde doch sehr negativen Klischees, die dann unter diesem zunächst mal vermeintlich positiven Bild sich verstecken.
Ist das, was Sie tun, Marianne Bechhaus-Gers, Professorin für Afrikanistik an der Kölner Universität, auch ein Beitrag zu der Situation, die sehr zugespitzt ist? Also ich denke an No-Go-Areas, die es in Deutschland gibt. Da können Schwarze nicht rein, weil sie um ihr Leben fürchten müssen. Also da, wo tatsächlich Rassismus, Ausländerfeindlichkeit eine äußerst handfeste und spürbare Angelegenheit ist? Oder ist es eher etwas für den Hinterkopf, wo wir uns intellektuell mit diesem Problem mal beschäftigen sollten?
Also wir gehen mit unserer Ausstellung von Beginn an ja sehr häufig in Schulen beispielsweise und in Stadtteilviertel, um also genau eigentlich so ein Publikum auch zu erreichen, nicht, dass ich nicht intellektuell, wenn Sie so wollen, mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Aber das sind natürlich gerade die Personen, die man erreichen muss und die wir gerne erreichen würden, unter anderem durch so ein Ausstellungsprojekt, das wir auch durch Workshops und andere Aktivitäten begleiten, wenn es gewünscht ist.
Und was passiert da, wenn Sie da hingehen?
Also bis jetzt haben wir eigentlich noch keine wirklich negativen Erfahrungen gemacht. Also ich meine, es gibt schon mal rassistische Kommentare in unserem Gästebuch, es gab noch keine Angriffe auf die Ausstellung oder sowas, sondern gerade mit Schülerinnen und Schülern kann man eigentlich sehr gut arbeiten zu diesem Thema. Da findet man eine große Bereitschaft, sich selbst auseinanderzusetzen, selbst Workshops oder Projekte zu dem Thema zu machen, auf die Straße zu gehen, Leute zu befragen, was ist denn Ihr Afrika-Bild eigentlich? Also da kommen eigentlich immer sehr spannende und interessante Ergebnisse dabei raus.
Sie beschäftigen sich nicht nur mit den Dingen aus der Alltagskultur, die man dann auch in dieser Ausstellung sehen kann, sondern es geht auch um den kolonialen Blick auf Afrika, der sich in der Geschichte einer Stadt festgesetzt hat und verfestigt hat in Stein und Bild zum Teil. Sie tun das in der Stadt Köln, in der Sie auch leben, in der Sie auch arbeiten. Köln Postkolonial heißt diese Initiative, die das tut. Was suchen Sie da in der Stadt?
Wir suchen die Spuren des Kolonialismus in Köln und wollen dieses Projekt ausweiten, auch auf das ganze Rheinland, weil man heute eigentlich davon ausgeht, dass der Blick auf diese nachkoloniale Zeit ein bisschen einseitig bislang war, nämlich, dass man immer darüber diskutiert hat, dass beispielsweise die ehemaligen Kolonien in Afrika, dass die geprägt sind vom Kolonialismus. Aber mittlerweile weiß man auch unsere Gesellschaften hier, also die Gesellschaften der Kolonialisten, wenn Sie so wollen, sind geprägt von dieser Kolonialzeit. Und das zeigt sich beispielsweise im Straßenbild, indem man Straßenbenennungen findet, die nach vermeintlichen kolonialen Helden erfolgt sind. In Köln beispielsweise ist die Hermann-von-Wissmann-Straße.
Wer war Hermann von Wissmann?
Hermann von Wissmann war unter anderem der Begründer der sogenannten Schutztruppe von Deutsch-Ostafrika, also eigentlich der Kolonialarmee. Und er hatte das Motto, finde ich keinen Weg, so bahne ich mir ein, und ist also damit den angeworbenen Soldaten durch weite Gebiete in der späteren Kolonie Deutsch-Ostafrika gezogen und hat also alles aus dem Weg geräumt, was ihm nicht in den Kram passte. Das heißt, er hat Dörfer abgebrannt, Menschen umgebracht, die sich ihm in den Weg stellten, die die koloniale Eroberung nicht akzeptieren wollten und so weiter. Und nach ihm ist, sagt in Köln, eine Straße benannt.
Sie suchen da auch noch Mitstreiter, Mitstreiterinnen und auch Informationen von Menschen, die das in ihrer Umgebung feststellen, bemerkt haben. Wer Kontakt zu Ihnen möchte, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, findet das auch über die WDR5-Internetseite wdr5.de. Da kann man Kontakt zu Ihnen und zu den Organisationen aufnehmen, für die Sie arbeiten. War meine Oma jetzt Rassistin? Die Frage müssen wir auch noch stellen. Weil sie gesagt hat, Junge, wasch die Apfelsine, die haben Neger gepflückt.
Sie war sicherlich Rassistin, aber sie wusste es nicht besser, würde ich sagen. Denn sie war natürlich in dieser Sprache ihrer eigenen Zeit verhaftet. Zum einen durch den Begriff Neger, zum anderen dadurch, dass es ihr irgendwie merkwürdig war, dass also ein Afrikaner offenbar oder ein Afroamerikaner diese Apfelsine angefasst hatte. Also insofern, denke ich mal, konnte man jetzt oder kann man nicht ihre Großmutter verurteilen, dass sie das nicht ausreichend reflektiert hat oder so. Aber sie war sicherlich, wie wir sagen würden, dem Diskurs der Zeit verhaftet.
Wie ist das heute, wenn man diese Wörter benutzt? Also, weil ich es als Kind so gelernt habe, sage ich Negerkuss. Ist das etwas, was eine große Aussagekraft hat über mein Verhältnis zu Schwarzen?
Nicht unbedingt eine Aussagekraft über ihr Verhältnis zu Schwarzen, aber so dieses doch häufig gehörte Argument, wenn ich Neger sage, meine ich das ja nicht rassistisch. Mhm. Das würde ich sagen, das sollte man schon in Frage stellen, denn mit diesem Wort Neger ist eine bestimmte Geschichte verbunden und diese Geschichte ist eine von Kolonialismus und Rassismus. Und deswegen denke ich mal, darf man ein solches Wort nicht mehr benutzen.
Was machen Sie, wenn Sie Kinder auf der Straße sehen, die das Spiel spielen, Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann?
Dann versuche ich, mit Ihnen darüber zu
reden. Ja? Würden Sie hingehen?
Natürlich, ja.
Auf jeden Fall. Und was wäre Ihr bestes Argument?
Ja, ich würde versuchen zu erklären, wo so ein Spiel herkommt. Mhm.
Was würden Sie tun, wenn Sie mit einem kleinen Kind zum Zahnarzt gehen und der Zahnarzt ist ein afrikanischstämmiger Mensch, das Kind hat eh schon Angst und sieht jetzt das erste Mal im Leben einen schwarzen Mann vor sich, einen farbigen, und hat Angst.
Glauben Sie, das würde passieren, wenn man ihm nicht schon vorher entsprechende Ängste vor Menschen afrikanischer Herkunft vermittelt hat?
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das passiert, weil das fremd ist erstmal. Also ganz, ganz wertfrei, dass das passieren kann, oder?
Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, also ich überlege gerade, wie das bei meinen Kindern wäre. Also ich glaube, bei meinen Kindern würde das nicht passieren. Und wenn es eine generelle Angst vor Fremden ist, gut, dann muss man natürlich in der konkreten Situation damit umgehen. Mhm. Und vor allen Dingen dem Zahnarzt, glaube ich, deutlich machen, dass es sich hier nicht...
Dass er es nicht persönlich nehmen soll.
Dass es nicht rassistisch gemeint ist, ja. Sondern dass man ein ängstliches oder schüchternes Kind hat.
Ja. Woran denken Sie, wenn Sie Afrika hören?
Oh... Das
jetzt sagen Sie nicht, da haben Sie sich noch nicht mit beschäftigt. Sie sind Afrikanistin.
Natürlich, aber das kann ich nicht in einem Satz beantworten. Also ich habe mich gerade, das ist das, was mir im Moment am nächsten liegt, sehr intensiv mit einem Mann auseinandergesetzt, der aus Afrika kam und im KZ Sachsenhausen ermordet wurde. Und das ist das, was mir im Moment im Kopf sozusagen am nächsten liegt.
Mhm. Kann man das, was Sie jetzt hier vorgestellt haben, im Umkreis sehen demnächst, was die Ausstellung angeht?
Im Moment nicht, aber wir wollen natürlich, also diese Ausstellung existiert ja immer noch, sie kann ausgeliehen werden und das wird sie eben auch mehrfach im Jahr. Und wir würden sie gerne auch wieder mal im Kölner Raum zeigen, weil wir in den letzten Jahren eher außerhalb ausgestellt haben. ja, wenn also jemand Interesse daran hat, die Ausstellung zu zeigen, gerne.
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann, ist der Titel dieser Ausstellung. Marianne Bechhaus-Gehr ist Professorin am Institut für Afrikanistik an der Kölner Universität, hat sie gemacht und ist mit ihr unterwegs. Sie war zu Gast bei Neu Genügt. Wer Interesse an ihrer Arbeit hat, wie gesagt, Informationen über WDR 5 im Internet unter wdr5.de. Danke für den Besuch.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.